Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die japanische Regierung hat Fukushima für sicher erklärt. Die Reaktoren seien unter Kontrolle, verkündete sie, eine Kaltabschaltung möglich. Das allerdings bestreiten Atomexperten. Die Ankündigung der Regierung diene nur dazu, die Bevölkerung zu beruhigen. Wie kommt das an in Japan? Wie sicher ist Fukushima 9 Monate nach der großen Katastrophe? Wo steht der Wiederaufbau? Wo die Wirtschaft? Die Fragen von Urs Sigrist beantwortet unser Mitarbeiter in Tokio, Martin Fritz, der seit 10 Jahren in Japan lebt.
Das Tagesgespräch.
Martin Fritz, Fukushima sei unter Kontrolle. Die Atomruine wurde für sicher erklärt. Wie kommt das in Japan an?
Also über den heutigen Termin dieser Verkündung ist hier schon seit Wochen berichtet worden. Das ist jetzt keine Überraschung, dass die Regierung tatsächlich jetzt offiziell verkündet, diese Reaktoren seien unter Kontrolle. Und ich denke mal, dass viele Japaner jetzt nicht überrascht sind, wenn sie von der Regierung so etwas hören. Aber so richtig hinhören werden sie auch nicht.
Aber es ist schon die große Meldung, die Schlagzeile jetzt heute des Tages.
Der Premierminister selbst hat sich die Mühe gemacht, bei einer Sitzung mit der Atomaufsicht zusammen diese Sache zu verkünden. Daran merken natürlich die Japaner schon, dass das eine Bedeutung hat. Und natürlich ist diese Region Fukushima, die steht im Zentrum hier der Politik in der einen oder anderen Form, sei es Wiederaufbau der Tsunami-Gebiete, sei es, dass man dieses Atomproblem unter Kontrolle bekommt.
Eben dieses Fukushima und die Folgen, das ist eigentlich in den letzten Monaten auch in den Medien das große Thema. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich denke, dass die Mehrheit der Japaner sicherlich gerne dieses ganze Problem vergessen möchte. Aber dummerweise werden wir im Prinzip davon täglich wieder eingeholt. Es gibt ja immer wieder schlechte Nachrichten aus der Atomanlage. Da werden dann neue Lecks entdeckt. Da verkündet dann TEPCO, sie wollen Tausende von Tonnen leicht verstrahltes Wasser in den Pazifik ablassen. Dann demonstrieren Fischer. Wir haben Prozesse von Anwälten, die Bürger in der Region vertreten, gegen den Betreiber TEPCO, die fühlen sich über den Tisch gezogen von den kleinen Entschädigungszahlungen. Also im Prinzip kommt Japan nicht davon los. Wir haben auch immer wieder Meldungen über radioaktiv verstrahlte Lebensmittel. Also wir hatten zuletzt Babypulver, davor war es dann Reis, Rindfleisch, Tee und auch teilweise weit weg von der Region selbst, sodass also die Japaner schon wissen, dass sie dieses Problem nicht einfach verdrängen können. Also viele Gesundheitsbewusste zum Beispiel wählen jetzt bewusst Lebensmittel, die sie aus anderen Regionen kaufen können.
In den Supermärkten werden da jetzt Milch, Reis, Gemüse oder Fisch, wird da ganz klar deklariert, wie viel Strahlenbelastung da drauf ist oder wie wird das gemacht?
Das gibt es nicht. Also das, was im Supermarkt ist, das sollte auch unter den offiziellen Grenzwerten sein. So ist zumindest die Unterstellung. Wobei es nur Stichproben gibt. Und zwar oft sind das Stichproben, die die Bauern selber durchführen. Also es gibt keine organisierte Strahlenkontrollen vom Staat oder von den lokalen Behörden. Und man kann so eine Art Zweiteilung sehen. Also es gibt zum Beispiel bei Gemüse oder Obst, gab es bis in den tief in den Herbst hin Nein, immer Sonderangebote von Sachen aus der Region Fukushima, die angeblich sicher waren, und gleichzeitig das normale Gemüse und Obst aus den anderen Regionen, wobei immer dabei steht, aus welcher Präfektur das kommt. Also wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ich kann dummerweise nicht alle dieser Schriftzeichen lesen, dann frage ich immer nach, aus welcher Präfektur das ist. Und das ist eine Frage, die der Supermarktleiter und der zuständig ist fürs Gemüse, die ist ja gewohnt. Das fragen viele Leute einfach nach, wie sicher das ist. Und wer billig kaufen will, der kauft dann halt eben das Angebot aus Fukushima. Aber die anderen greifen dann lieber zu den sicheren Sachen, die weiter weg angepflanzt wurden.
Und wie ist denn das verteilt? Sind sehr viele Leute so, wie soll ich sagen, strahlenbewusst oder gesundheitsbewusst? Oder ist das vielen auch egal und die sagen sich, das ist billiger, das nehme ich?
Also für die Region Tokio würde ich mal sagen, das Bewusstsein ist hier sehr groß. Sobald man weiter südlich ist, also ich sag mal die nächste große Metropole Osaka, da ist das im Bewusstsein der Leute gar nicht richtig vorhanden, dieses Problem. Aber hier in Tokio schon, also junge Familien achten da sehr drauf. Die Bio-Versandhäuser zum Beispiel und auch die Bioläden haben also starken Zulauf hier bekommen, weil man da sicher sein kann, dass das besser getestet wird und dass das garantiert nicht aus dieser Region ist. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, wir wollen mal die Region unterstützen. Die Bauern brauchen jemanden, der ihnen die Sachen abkauft. Aber solche patriotisch denkenden Einkäufer, die sind doch eher in der Minderzahl.
Ein anderer Alltagsaspekt als Folge von Fukushima war der Strom, dass Strom gespart werden muss. Was ist da im Moment noch? Wird noch gespart? Fahren alle U-Bahnen wieder wie normal?
Ja, im Sommer mussten wir hier wirklich sparen. Da wurde also hier überall auch in den Klimaanlagen nur auf 28 Grad Minimum heruntergefahren. Da war es also sehr heiß und sehr unangenehm hier in Tokio. Aber danach hat eigentlich das Stromsparen im Prinzip aufgehört. Und das ist eigentlich, muss man mal dazu sagen, sehr erstaunlich, weil von den 54 Atomreaktoren, die Japan hat, sind nur noch 8 am Netz und wenn die im gleichen Tempo abgeschaltet werden wie zuletzt, dann wird im April oder Mai der letzte Atommeiler vom Netz gehen und die anderen, die können alle nicht angeschaltet werden. Die sind zwar im Prinzip fertig, aber da gibt es solche Stresstests für die AKWs und gleichzeitig die lokalen Behörden müssen auch immer zustimmen, dass das AKW wieder in Betrieb genommen wird und da zögern halt eben viele lokale Behörden. Da sieht man schon, dass das Misstrauen in dieser Energieform doch sehr stark verbreitet ist.
Aber was heißt denn das, dass Japan im Prinzip auch ohne Atomkraft auskommt?
Ja, also das könnte man natürlich so sagen, wenn man jetzt mal Atomkraftgegner ist, aber es bedeutet schon, dass zum Beispiel jetzt im Winter die Region Osaka, die besonders abhängig ist vom Atomstrom, dass die doch Strom sparen soll. Also da heißt es sozusagen frieren für Fukushima. Hier in Tokio haben wir das Problem nicht. Da gibt es offenbar genug alte Kraftwerke, die TEPCO wieder in Betrieb genommen hat. Das hat aber zur Folge, dass TEPCO jetzt sehr viel Öl und Gas verfeuert. Und das kostet natürlich enorm viel Geld und der Konzern macht dadurch immer größere rote Zahlen. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Belastung für die Umwelt, wenn so viel fossile Brennstoffe verfeuert werden. Aber dadurch ist das ausgeglichen worden, der Wegfall der Atomkraftwerke.
Wenn wir vielleicht diesen Alltagsdurchgang in Tokio noch beschließen, also wir waren in den Supermärkten, haben jetzt die Stromsituation betrachtet, sonst im Alltag, ist von Fukushima überhaupt noch was zu spüren jetzt in Tokio?
Also in Tokio im normalen Alltag haben wir uns eigentlich daran gewöhnt, dass die Katastrophe hinter uns liegt. Also was viele Leute noch außer der Radioaktivität bewusst ist, ist einfach die Gefahr eines neuen starken Nachbebens. Da waren also die Experten hier vom Meteorologischen Institut, die für Erdbeben zuständig sind, immer wieder davor, dass bei einem Beben der Stärke 9,0, was wir ja jetzt vor 9 Monaten hatten, dass da die Wahrscheinlichkeit eines weiteren sehr starken Nachbebens, etwa Größe 7, Stärke 8 auf der Richterskala, auch das nächste bis anderthalb Jahre danach sehr hoch ist. Und es gibt aber auch einige Gebiete, die dafür am ehesten in Frage kommen. Eins liegt zum Beispiel etwas weiter südlich von Tokio. Und viele Leute aus der Region hier meiden das Gebiet, weil sie Angst davor haben, dass sie dann von so einem Erdbeben getroffen wurden. Und wir haben auch erlebt, dass sehr viele Menschen hier in der Region, übrigens ich auch, sich doch besser vorbereiten auf die Folgen eines so schweren Bebens. Also wir haben alle Notvorräte angelegt an Wasser und Reis und auch solche Notfallrucksäcke mit Taschenlampen und Kerzen und solchen Dingen.
Gut, Martin Fritz, dann gehen wir jetzt von Tokio, wo Sie wohnen, nach Fukushima zur Meldung eben der Regierung, dass Fukushima unter Kontrolle sei. Stimmt das? Glauben Sie das?
Also die Regierung benutzt ja das Wort vom Cold Shutdown, von der Kaltabschaltung. Das heißt also, die Reaktoren würden nicht mehr kochen, also das Kühlwasser kocht nicht mehr im Inneren, das ist die Unterstellung. Aber das ist eigentlich eine völlige Irreführung, weil man denkt ja dann, dass das nicht mehr richtig heiß ist und dann hört man von TEPCO, dass man außen an dem Reaktorgefäß gemessen hat 70 Grad. Ja, aber was heißt das denn über das Innere, wo die geschmolzenen Brennstäbe irgendwo auf dem Boden liegen? Darüber weiß man gar nichts. Und es gibt einige Experten, die sagen, dass dieser geschmolzene Haufen, dieser Klumpen vielleicht doch mehrere tausend Grad noch heiß ist. Also das weiß man nicht, und deswegen zu behaupten, dass ja wir jetzt sozusagen kontrolliert abgeschaltet haben, ist irreführend. Das Zweite ist ja auch, dieser Begriff Cold Shutdown wird eigentlich nur benutzt bei funktionierenden Atomkraftwerken. Das heißt, das Kernkraftwerk ist so weit runtergefahren worden, dass man den Reaktorbehälter öffnen kann und die Brennstäbe warten und austauschen kann. Davon kann man natürlich hier gar nicht reden. Denn die Reaktorbehälter sind überhaupt nicht zugänglich. Die Strahlung ist so extrem hoch, dass sie nur für Roboter zugänglich sind.
Also dieser Blick in die Meiler selber, in die Atommeiler selber, den gibt es eigentlich so gar nicht, beziehungsweise man weiß gar nicht so genau, was da los ist und wie heiß es jetzt da unterhalb dieser durchgebrannten Elemente ist.
Genau, also es gibt ja nur ein paar Computersimulationen, wo nachgestellt wurde, wie die Stunden nach der Kernschmelze verlaufen sind, und eine dieser Simulationen sagt zum Beispiel, dass sich dann dieser heiße Klumpen Uran vermischt mit irgendwelchen anderen Materialien tief in den sogar durch den Metallbehälter des Reaktorsicherheitsbehälters durchgefressen hat, in die 7 Meter dicke Betonschicht tief hinein. Und da draußen sind jetzt ein paar Messinstrumente, die uns sagen, da sind nur noch 70 Grad. Also wie sehr soll man sich darauf verlassen? Also der Schwermetallkonzern IHI plant jetzt, einen dieser Reaktorkerne, nämlich wahrscheinlich vom Reaktor Nummer 2, anzubohren und da mal versuchen reinzugucken, auszuspähen, in welchem Zustand sich die Masse da drin befindet. Ob das klappen wird oder nicht, weiß man nicht. Die Keller stehen weiterhin unter total stark verstrahltem radioaktivem Wasser. Da bauen Ingenieure jetzt gerade Roboter, so schwimmende, kleine schwimmende Roboter, die dann in dieses Wasser hineingeworfen werden sollen, wie auch immer, wahrscheinlich von einem anderen Roboter. Und die sollen dann unter Wasser erkunden, ob es da irgendwelche Risse gibt. Also TEPCO hat heute behauptet, die austretende Strahlung aus den 3 Reaktoren liege jetzt bei 1 Millisievert pro Jahr. Das ist also die Menge, die man auch als Normalbürger maximal abbekommen darf im Jahr. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Es kann sein, dass diese Menge jetzt nicht mehr austritt. Aber wenn man den Messwert abruft für den Strahlenmesser am Südtor von der Atomanlage Fukushima, das kann man im Internet machen, da gibt es spezielle Karten, da waren heute 280 Nanosievert, also 0,28 Millisievert. Das heißt also, die Jahresdosis ist da 2000 Mal höher als das, was erlaubt ist.
Sie haben von den Robotern erzählt, die auf dem Werksgelände arbeiten. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Diese Roboter, sind die nur im eigentlichen Werksgelände, oder wo dürfen denn überhaupt Leute arbeiten in diesem Gelände?
Ja, die Roboter werden eingesetzt direkt in den Reaktorgebäuden. Also die Reaktorgebäude selber sind für Menschen unbetretbar, und das wird auch viele Jahre so bleiben. So lange dauert es, bis die Radioaktivität da abgeklungen ist. Das Problem wird jetzt sein, die Regierung will jetzt in den nächsten 2 Jahren als ersten Schritt die abgebrannten Brennstäbe, die in Abklingbecken über diesen Reaktoren liegen, bergen und da entfernen, weil das ist ja auch noch eine große Gefahr. Also wir haben ja nicht nur die geschmolzene Masse in den Reaktorsicherheitsbehältern, sondern über diesen Behältern drüber gibt es riesige Abklingbecken, die voll sind mit abgebrannten Brennstäben. Die müssen da erstmal weg. Das wird man auch nur mit Kränen machen können, wo die Fahrer mit Blei geschützt werden, so wie man das auch gemacht hat, als man über den einen Reaktor jetzt diese Art Zelt drüber gehoben hat. Die haben dann mit ganz verschiedenen technischen Tricks gearbeitet, damit da niemand in die Nähe dieser Reaktorbehälter gehen musste. Und da werden die Roboter eingesetzt, da werden auch jetzt neue Roboter entwickelt, auch von japanischer Seite, da wurden ja früher auch amerikanische eingesetzt, die dann die Treppen hochlaufen können und die dann die womöglich auch irgendwelche Ventile öffnen können. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Asimo-Roboter von Honda gesehen haben. Das ist so ein etwa kleinkindgroßer humanoider Roboter. Der hat einen neuen Arm bekommen, der mit sehr sensiblen Fingern. Und dieser Arm als solcher, ich habe kürzlich mit Honda darüber gesprochen, der wird jetzt von TEPCO so umgebaut, dass er auch dort zum Einsatz kommen soll, damit man halt eben auch mal Ventile öffnen kann mit einem Roboter. Das ist bis jetzt natürlich nicht möglich. Zurzeit dienen die Roboter vor allem der Beobachtung und der Messung.
Wenn ich Sie so reden höre über das, was auf dem Gelände von Fukushima gemacht wird, wie da gearbeitet wird, dann kommt mir das so vor wie ein riesige technische, und ich sage das jetzt Bastelei, aber ich meine, weiß natürlich, dass es sehr ernst ist, die Lage, aber technologisch ist das alles Neuland.
Ja, also ich glaube, auf der Welt ist niemand auf so eine Situation vorbereitet gewesen, wo gleich drei Reaktoren nebeneinander halt eben das gleiche Problem haben, nämlich dass es zu einer Kernschmelze kommt. Also das ist natürlich ungeheuerlich und damit sind auch alle Techniker überfordert. Es ist sicherlich eine technische Leistung jetzt, dass man die Dekontaminierungsanlage da aufgebaut hat und dass auch die Kühlung funktioniert, aber da gibt es auch weitere Probleme. Also zum Beispiel diese ganze Anlage ist ja nur provisorisch sehr schnell errichtet worden. Wenn es da jetzt dieses zweite schwere Erdbeben, von dem ich gesprochen habe, geben sollte, dann wird diese ganze Anlage wahrscheinlich kaputt gehen. Also sie besteht im Prinzip nur, da sind ja keine Metallrohre verlegt worden, sondern nur so dicke Plastikschläuche. Niemand weiß auch, wie lange die überhaupt der starken Strahlung standhalten. Dann haben wir das Problem, dass die Menge des radioaktiv verstrahlten Wassers trotz dieser Dekontaminierungsanlage ständig zunimmt, weil nämlich in die Keller dieser Reaktorgebäude jeden Tag hunderte Tonnen Grundwasser eindringen und sich da vermischen und die werden natürlich da abgepumpt und gereinigt, aber die Kapazität dieser Dekontaminierungsanlage ist nicht groß genug. Das heißt, man muss das ganze Wasser in Tanks auffangen. Wir haben jetzt schon etwa 100.000 Tonnen Wasser da in riesigen Tanks, so Batterien von silbern glänzenden Tanks, die da gebaut wurden. Bis März sind wahrscheinlich alle Tanks voll und dann weiß TEPCO nicht mehr, wohin mit diesem verstrahlten Wasser.
Es sind enorme Probleme, die es da noch gibt. Wenn die Regierung nun trotzdem diese Beruhigungsmeldung verbreitet und Sie haben vorhin das bewertet auch als völlige Irreführung der Bevölkerung, warum macht die Regierung das überhaupt?
Ja, ich denke, das hat zwei Gründe. Also der erste naheliegende ist, es geht darum, ein Signal an die 150.000 Menschen zu schicken, die ja aus dieser 20 Kilometer Sperrzone evakuiert worden sind und die natürlich hoffen, dass sie irgendwann mal zurückkommen können in ihre Gemeinden, ihre Häuser. Und das zweite ist, natürlich ist Fukushima für die Atomlobby hier in Japan ein gigantisches PR-Desaster, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Das klingt ein bisschen zynisch, aber aus der Sicht der Atomlobby ist das so. Und natürlich will die Regierung zusammen mit dem Betreiber TEPCO und zusammen mit der Atomaufsicht und mit diesem nuklearen Dorf, wie das heißt hier, die Atomlobby, ja, demonstrieren, dass man eben doch irgendwie Atomkraft beherrschen kann, dass sich so ein schlimmer Unfall bewältigen lässt. Und das war auch der Grund dafür, denke ich, dass man die kontrollierte Abschaltung möglichst schnell verkündet, dass man jetzt mit der Dekontaminierung anfängt, weil nächstes Jahr im Sommer muss ja die Regierung die neue Energiepolitik festlegen. Und natürlich will die Atomlobby nicht einen Ausstieg aus der Atomkraft hier. Und deshalb hoffen sie, dass bis dahin Gras über die Sache gewachsen ist, Fukushima vergessen ist und dass dann die Regierung im Sommer dann beschließen kann, dass mit Atomkraft weitergemacht wird.
Wie hat man denn in dieser Sperrzone reagiert? Gibt es da schon Reaktionen?
Ja, also es ist so, dass die Regierung nach der heutigen Ankündigung jetzt mit den Gemeinden sprechen will, die in dieser Sperrzone liegen. Die sind natürlich alle evakuiert, die leben teilweise am Rande von Tokio in Grundschulen, die nicht benutzt werden und anderen Gebäuden. Und da muss man mit den lokalen Bürgermeistern, die dorthin evakuiert wurden, sprechen. Und dann wird man natürlich diese 20-Kilometer-Zone aufheben. Also wenn jetzt die Lage unter Kontrolle ist, braucht man ja keine Sperrzone mehr, jetzt mal in der Logik dieser Ankündigung gedacht. Und natürlich weiß die Regierung, dass nicht alle Gebiete bewohnbar sind in dieser Sperrzone, aber umgekehrt weiß sie auch, dass nicht alle Gebiete unbewohnbar sind. Also es wird sicherlich einige Regionen geben, wo die Strahlung nicht so stark ist. Wenn man die Strahlenkarten sich anguckt, sieht man, dass vor allen Dingen der Nordosten der Atomanlage besonders hart betroffen wurde, während weiter südlich zum Beispiel nicht so viel Strahlung hingekommen ist. Das lag damals an den Wind- und Regenverhältnissen. Und ich denke mal, dass man gewisse Zonen der Sperrzone irgendwann nach einer Dekontaminierung freigeben wird und die Leute können dann zurückkehren.
Diese Dekontaminierung in der Sperrzone, da soll, so habe ich gelesen, bis 5 cm Erde jeweils abgetragen werden. Das ist aber auch eine Riesensache. Hält man das in Japan überhaupt für machbar?
Ja, die Frage wird ehrlich gesagt in dieser Form nicht diskutiert. Also die Regierung hat einfach beschlossen, dass man versucht, dieses Gebiet zu dekontaminieren, egal was es kostet, mal ganz platt gesagt. Also bis jetzt sind etwa 5 Milliarden Euro, also ja etwas 6 Milliarden Franken dafür angesetzt. Das wird bei weitem nicht reichen. Es sind wirklich sehr kluge Methoden entwickelt worden, wie man Boden reinigt und so weiter, mit einem Algengel zum Beispiel, das man entdeckt hat, das sehr viel von diesen radioaktiven Stoffen aufnehmen kann. Aber ob das tatsächlich erfolgreich sein kann, also da gibt es natürlich schon einige Zweifel dran. Also es gibt hier einen Atomexperten von der Universität Kobe, der solche Probedekontaminierungen durchgeführt hat in der Stadt Fukushima. Und er hat festgestellt, obwohl man in der Umgebung alle Spuren von Radioaktivität beseitigen konnte, soweit das also möglich ist mit dem Abtragen zum Beispiel von diesen 5 cm Erde, ist die Strahlung in den Häusern kaum zurückgegangen. Also jedenfalls nicht so weit, dass man sagen kann, dass diese Dekontaminierung ein Erfolg war. Also es könnte sein, dass dieser riesige Aufwand, der jetzt im Januar beginnen soll, gar kein Ergebnis zeitigt und man dann das gleiche Ergebnis hat wie in Tschernobyl. Nämlich damals hat die Regierung ja gleich gesagt, wir versuchen gar nicht zu dekontaminieren. Wir geben die Region ringsum das AKW Tschernobyl auf. Da sagen die Japaner natürlich, insbesondere die Behörden hier, das können wir uns nicht leisten. Wir haben nur sehr wenig bewohnbare Fläche in Japan. Sie wissen vielleicht, dass die Japaner alle entlang der Küste wohnen, weil die Berge im Prinzip nicht bewohnbar sind. Und die Region Fukushima macht schon 3% von Japans Landfläche aus. Und das will man einfach nicht aufgeben.
Martin Fritz, gehen wir noch weg von Fukushima und machen den Blick aufs Ganze, auf die wirtschaftliche Situation in Japan 9 Monate nach dieser Dreifachkatastrophe. Sie haben vorhin die Kosten schon angesprochen, der Dekontaminierung. Insgesamt habe ich gelesen, 120 Milliarden allein für Fukushima, also für die Atomkraftwerke. Insgesamt 200 Milliarden, die aufgewendet werden müssen. Sind das die Zahlen, die Sie in etwa auch so bestätigen würden? Und wie ist das überhaupt zu verkraften?
Ja, das sind alles Hochrechnungen, das sind teilweise Kosten, die erst in 30 Jahren anfallen. Also das ist schwer zu sagen, was da jetzt sozusagen aktuell für aufgewandt werden muss. Also die Kosten sind sicherlich enorm hoch, aber zugleich gibt es hier so eine Kommission, die gerade für alle Energieformen die Kosten ausrechnet und die hat einfach mal diese Summe, die Sie da gerade genannt haben, zur Grundlage genommen und hat dann überlegt, was kostet denn die Kilowattstunde Atomstrom mehr, wenn man so einen Unfall hat und das auf so ein etwa 10, 20 Jahre umrechnet. Und sie ist zu dem verblüffenden Ergebnis gekommen, dass es nur knapp 1 Yen pro Kilowattstunde mehr ist. Also der Atomstrom kostet dann nicht mehr 8 Yen die Stunde, sondern 9 Yen die Kilowattstunde. Also das ist, dieser kleine Unterschied würde dieser Unfall ausmachen. Also mit anderen Worten, da spricht natürlich wieder die Atomlobby, selbst wenn man so einen Unfall mit einbezieht, ist Atomkraft immer noch sehr billig.
Martin Fritz, ich habe auch gelesen von der Generation 11. März, von den vielen Freiwilligen in Japan. Ist es auch so etwas wie ein Signal oder kann man auch so etwas wie eine Zeitenwende daraus lesen?
Ja, da müssen wir unterscheiden. Also was Sie jetzt ansprechen, das sind die Freiwilligen, die in die Tsunami-Gebiete gegangen sind. Und da sind auch sehr viele junge Leute dabei. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Also wenn man Richtung Norden fährt, Richtung Tohoku, so heißt das Gebiet, da sind die Züge immer voll. Auf den Autobahnen ist immer sehr viel los, weil tatsächlich sehr viel getan wird für den Wiederaufbau dieser Region, auch wenn das von der Politik hier in Tokio immer verschleppt wird. Aber für die Opfer dieser Atomkatastrophe, da würde ich sagen, da gibt es nicht so ein so starkes Mitgefühl. Es gibt da sehr viel Unverständnis. Natürlich sieht man diese Leute auch als Opfer, aber sie sind eben Opfer einer menschengemachten Katastrophe letztlich. Und das Thema Radioaktivität ist in Japan wegen Hiroshima und Nagasaki, der Atombomben auf diese beiden Städte, sehr negativ besetzt. Es gibt eine extreme Unkenntnis über radioaktive Strahlung, sodass zum Beispiel, wenn man mit den Leuten spricht, die da von dort evakuiert worden sind, die jetzt mal teilweise in Tokio leben, die erzählen mir zum Beispiel, dass wenn sie irgendwie im Supermarkt bezahlen, und natürlich sind sie in der Region, da wo sie jetzt wohnen, bekannt in der Region, dass die Kassierer das Geld ihnen nicht in die Hand legen, sondern von oberhalb der Hand runterfallen lassen, damit sie die Hand dieses Mannes, der aus Fukushima, aus der Region kommt, nicht berühren, aus Angst, sich an der Strahlung zu infizieren, in Anführungsstrichelchen.
Das heißt, Japan ist auch 9 Monate nach dieser Katastrophe immer noch tief getroffen davon.
Ja, in jeder Hinsicht, also die Tsunami-Katastrophe hat man gut weggesteckt und psychologisch kämpft man immer noch mit dieser Strahlenkatastrophe.
Martin Fritz, besten Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.